Damit das Internet ein sicherer Raum ist, in dem unsere Grundrechte geschützt sind, gibt es in der EU ein Gesetz für digitale Dienste, den Digital Services Act. Da geht es um verschiedene Dienstleistungen im Netz, auch um Social Media. Der DSA soll zum Beispiel gegen Hassrede, Desinformation und Fake News helfen. So weit, so gut. Oder?
Wir überlassen es privaten Unternehmen zu entscheiden, ob ein Inhalt gelöscht wird oder nicht. Und versetzen soziale Medien wider Willen in die Rolle mächtiger Gatekeeper an der Schwelle der Menschenrechte.
Das sagt die Strafrechtlerin Johanna Rinchanu.
Digitale Dienstanbieter werden in die Rolle einer privaten Paralleljustiz gedrängt. Getrieben von wirtschaftlichen Interessen kommt es zunehmend zu einem Overfiltering, zu einem Overblocking von Online-Inhalten. Darin ist eine konkrete Gefährdung der Meinungsfreiheit zu sehen.
Und das ist offenbar nicht das einzige Problem. Ihr seid im Hörsaal, eurem Wissenschaftspodcast von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen hier für euch zweimal pro Woche die interessantesten Vorträge raus aus allen möglichen Themenbereichen, damit ihr es nicht tun müsst und trotzdem immer gut informiert seid. Ja, und wir hatten uns hier vor einiger Zeit in einem Kurzvortrag schon mal ein bisschen mit dem Digital Services Act befasst. Die Episode verlinke ich euch auch. Ja, und fanden, das ist so wichtig, da lohnt es nochmal in die Tiefe zu gehen. Machen wir jetzt. In dieser Folge geht es darum, wie in Europa und auch anderen Regionen der Welt das Internet reguliert wird, wie der DSA genau funktioniert oder auch nicht und warum das aus der Sicht einiger JuristInnen unsere Meinungsfreiheit gefährden könnte. Johanna Rinchanu ist eine von ihnen. Sie ist Senior Researcher für Strafrecht am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht in Freiburg. An der Uni dort ist sie auch Lehrbeauftragte und sie hat außerdem über 2 Jahrzehnte lang als Rechtsanwältin gearbeitet mit den Schwerpunkten Strafrecht und Menschenrechte. Den Vortrag, den ihr jetzt hört, hat sie am 13. Mai 2025 am Hamburger Institut für Sozialforschung gehalten.
Vielen Dank für die Einladung, zu Ihnen hier ans HIS zu kommen und Teil der Reihe zu sein, die Verfassung der Freiheit, Demokratieprobleme der Gegenwart. Mein Vortrag heute Abend hat den Titel Meinungsfreiheit in der digitalen Welt. Bewusst ein Fragezeichen, eine Frage, das ist keine Aussage. Gibt es eine Meinungsfreiheit in der digitalen Welt? Nach einer Einführung, in denen ich Ihnen über die Chancen des Internets berichte und auch über die Gefahren, möchte ich auf 3 globale Internetregulierungen eingehen. Es haben sich weltweit 3 sogenannte digitale Imperien herausgebildet. In Europa, in den USA und in China. Und ich möchte Ihnen diese Modelle ein bisschen näher darstellen. Wie regulieren diese Imperien das Internet? Und schaffen sie es, das Internet zu regulieren? Im Anschluss betrachten wir diese Internetregulierung kritisch und dann komme ich zuletzt noch zu einer Schlussbetrachtung. Der Ausbau von leistungsfähigen Breitbandnetzen einerseits und die Erschwinglichkeit von technischen Geräten wie Computer, Tablets, Smartphones, Smartwatches andererseits machen es uns Nutzer und Nutzerinnen leicht, mit neuen Technologien jederzeit und überall auf das Internet zuzugreifen. Nie war es für uns einfacher, Meinungen zu äußern, zu verbreiten und an Informationen zu kommen. Politische Debatten, zivilgesellschaftliches Engagement finden heute vermehrt online und vor allem in den sozialen Medien statt. Die Diskursproduktion in der Gesellschaft hat sich damit auf das Internet als neues Medium verlagert und ihre Struktur und Dynamik verändert. Dieser verbesserte Zugang zu Informationen und die Verlagerung der Diskursproduktion ins Internet hat zweifellos unermessliche Vorteile für Einzelpersonen und für Gesellschaften mit sich gebracht. Ein prominentes Beispiel hierfür ist die #MeToo-Bewegung, die auf Twitter ihren Anfang nahm, sich sofort viral verbreitete und damit für Millionen von Frauen auf der ganzen Welt bedeutende soziale und rechtliche Veränderungen mit sich brachte. Ein ganz anderes Beispiel stammt aus der Corona-Pandemie. Während der Corona-Pandemie haben sich weltweit Menschen zusammengetan und zuerst spontan und dann gezielt verabredet zusammen musiziert. Es wurden Konzerte veranstaltet, weltweit. Alle konnten daran teilhaben. Diese beiden Beispiele allein machen deutlich, welche transformative Kraft soziale Medien haben. Trotz seiner Vielzahl von Möglichkeiten, sich durch die intensive Nutzung des Internets für Menschenrechte einzusetzen, birgt das Internet allerdings auch viele Gefahren. Die Unterscheidung zwischen Realität und Virtualität verschwimmt immer mehr. Heute leben wir nicht mehr online oder offline. Wir leben on-live. Dieser so geschaffene neue, besondere Raum, diese Infosphäre, hat unsere Selbst- und Fremdwahrnehmung verändert, was sich wiederum darauf auswirkt, wie wir miteinander kommunizieren. Die Infosphäre ist geprägt durch ein einzigartiges, partizipatives Kommunikationsmodell. Das heißt, die Verlagerung der Kommunikation von wenigen zu vielen hin zu einer Kommunikation von vielen zu vielen. Jeder kommuniziert heute mit jedem, äußert seine Meinung, publiziert, verfasst Dinge und teilt es mit der ganzen Welt. Wesentliches Merkmal dieser neuen Kommunikationsinfrastruktur ist das Entstehen einer kleinen Gruppe mächtiger, privater, digitaler Vermittler, der sogenannten Big Five. Alphabet, das ist ehemals Google, Meta, Amazon, Microsoft und Apple, die das Internet effektiv besitzen und betreiben. Die Machtkonzentration dieser privaten Technologieunternehmen ist besorgniserregend. Sie kontrollieren einen Großteil des Vermögens der Branche, wodurch sie jeden Konkurrenten aufkaufen können, die ihre Macht in irgendeiner Weise bedroht. Ihre wirtschaftliche Macht verschafft ihnen darüber hinaus politischen Einfluss, den sie wiederum nutzen können, um sich für vorteilhafte Regulierungen einzusetzen, die ihre Macht immer weiter festigen. Ein weiterer Grund zur Besorgnis ist die Erhebung von Nutzerdaten als Teil des Geschäftsmodells digitaler Vermittler und die Auswirkungen dieser Datenerhebung auf die Privatsphäre der Nutzer und Nutzerinnen. Sie haben eine Art Überwachungskapitalismus aufgebaut, indem sie umfangreiche Daten über das Privatleben ihrer Nutzer und Nutzerinnen sammeln und diese Informationen durch gezielte Werbung kommerzialisieren, was die Rechte dieser Menschen auf Privatsphäre und auf individuelle Selbstbestimmung gefährdet. Im schlimmsten Fall können diese personenbezogenen Daten nicht nur für kommerzielle, sondern auch für politische Zwecke genutzt werden. Schließlich fungieren diese privaten Unternehmen zunehmend als Gatekeeper an der Schwelle der Menschenrechte, indem sie den öffentlichen Diskurs kontrollieren. Sie entscheiden, welche Inhalte letztendlich in die Öffentlichkeit gelangen und auf welche Informationen wir Nutzer und Nutzerinnen online Zugriff haben. Die Online-Kommunikation in der Infosphäre ist darüber hinaus deutlich rauer geworden. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht über Hate Speech, Fake News und Desinformation im Internet berichtet wird. Es tun sich Abgründe von Vorurteilen auf, Ressentiments, Fanatismus, die in die reale Welt überschwappen und von einer zunächst verbalen Eskalation zu rassistischen, antisemitischen und rechtsextremen Übergriffen führen. Frauen, Kinder, ältere Menschen, Politiker, Menschenrechtsanwälte, Menschenrechtsaktivisten und Minderheiten sind von verbalen Eskalationen ganz besonders betroffen, die meist in den sozialen Medien stattfinden. Hasstiraden, Hetze, Cybergewalt, Doxing. Doxing kommt von dem Begriff Dokument und da werden alle möglichen Daten, die an sich neutral sind, von einem persönlich online gestellt. Meine Adresse, wann ich aus dem Haus gehe, wie viele Kinder ich habe, ob ich verheiratet bin, was ist meine Telefonnummer, wo arbeite ich? Lauter Daten, die zusammengeführt werden und massiv dann ins Internet gestellt werden, damit jemand anderes es benutzt, gegen mich. Das nennt man Doxing. Doxing, sexistische Gewalt, Rachepornos, sogenannte Revenge Porn, digitaler Voyeurismus, Upskirting oder Downblousing, also das Fotografieren unter den Rock einer Frau oder in das Dekolleté einer Frau. Und dass diese Bilder, die dann in das Internet gestellt werden, bis hin zu Vergewaltigungs- und Todesdrohungen, werden geteilt. Auf Facebook, YouTube, Instagram, auf X gepostet. Solche Posts können sich schwerwiegend auf die betroffenen Personen natürlich auswirken. 2016 nahm sich eine 31-jährige Italienerin das Leben, nachdem sich im Internet ein Racheporno, das sie beim Geschlechtsverkehr mit einem Mann zeigte, viral verbreitete. Sie wurde in den sozialen Medien zum Gespött gemacht, übelst beleidigt, beschimpft und an den digitalen Pranger gestellt. 2022 wurde eine 36-jährige österreichische Ärztin über Monate aus der Covid-Impfgegner-Szene auf sozialen Medien beschimpft, beleidigt, mit Mord bedroht, bis auch sie nur den Ausweg in dem Suizid sah. Eine weitere Gefahr des Internets: viele Jugendliche kämpfen mit schweren psychischen Störungen durch den ständigen Konsum von Social-Media-Inhalten. Sie vergleichen sich mit Influencern, wollen so sein wie sie und erleben die eigene Realität als deprimierend, als unschön. Zu den schweren psychischen Problemen kommen auch physische Krankheiten, körperliche Gebrechen, Smartphone-Nacken, tatsächlich. Es kommt zu Übergewicht bis hin zur Obesität, weil die Jugendlichen sich einfach viel weniger bewegen. Man nennt das auch Attention Economy. Die ganze Zeit wird die Aufmerksamkeit angezogen. Immer wieder muss man auf das Internet zugreifen. Egal wo man ist, in der Straßenbahn, in der Bahn, zu Hause. Die radikalen Veränderungen in der digitalen Welt haben neue rechtliche Herausforderungen mit sich gebracht. Nationale, strafrechtliche Kontrolle hat sich als weitgehend ineffektiv herausgestellt. Die Internetregulierung hat sich damit auf andere Rechtsgebiete verlagert. Die Struktur des Internets per se erlaubt keine einfache Regulierung. Digitale Plattformen operieren grenzüberschreitend und haben eine globale Reichweite. Bei der Regulierung von digitalen Plattformen gibt es bislang kein einheitliches Gesamtkonzept. Weltweit haben sich drei sogenannte digitale Imperien mit unterschiedlichen Modellen der Internetregulierung herauskristallisiert. Die EU, USA und China sind diese drei digitalen Imperien. Diese modernen Imperien des Internetzeitalters spiegeln grundlegend unterschiedliche Denkweisen im Hinblick auf die Meinungsfreiheit wider. Das rechteorientierte Regierungsmodell der EU konzentriert sich um Rechte des Einzelnen. Im Rahmen der Gestaltung der digitalen Zukunft Europas hat sich die Europäische Union zum Ziel gesetzt, ein sicheres, ein berechenbares und vertrauenswürdiges Online-Umfeld für seine Nutzer und Nutzerinnen sicherzustellen. Das Internet soll für uns alle in Europa sicher sein. Indem die EU den Menschen ins Zentrum rückt, verfolgt sie einen sogenannten menschenzentrierten Ansatz zur Regulierung der digitalen Wirtschaft, bei dem Menschenrechte und der Gedanke eines fairen Marktes die Grundlage für die Regulierung bilden. Nach dieser Auffassung sind regulatorische Eingriffe zwingend erforderlich, um die Menschenrechte des Einzelnen zu wahren, die demokratischen Strukturen der Gesellschaft zu erhalten und eine gerechte Verteilung der Vorteile der digitalen Wirtschaft sicherzustellen. Im Jahr 2000 wurde zu diesem Zweck die Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr als grundlegender Rechtsrahmen für Online-Dienste in der EU erlassen. Ich stelle Ihnen jetzt punktuell ein paar Regulierungen vor. Wir gehen nicht ins Detail. Ich möchte nur zeigen, wie viele Verordnungen die EU erlassen hat, damit Sie eine Vorstellung davon haben, wie viel da gemacht wurde. 2000 begann es mit der E-Commerce Directive als grundlegenden Rechtsrahmen. Sechs Jahre später, also eine lange Zeit, folgte die Datenschutzgrundverordnung, die festlegt, wie personenbezogene Daten gesammelt und verarbeitet werden dürfen. 2019 folgte die Richtlinie über das Urheberrecht. 2021 die Terrorist Content Online Verordnung zur Bekämpfung und Eindämmung terroristischer Online-Inhalte innerhalb der EU sowie die zeitnahe Entfernung der Inhalte aus dem Internet. 2022 folgte das Gesetz über digitale Dienste, Digital Services Act, darauf kommen wir noch ins Detail zu sprechen, zur leichteren Entfernung illegaler Online-Inhalte und zum besseren Schutz der Menschenrechte von Nutzerinnen und Nutzern, das Gesetz über digitale Märkte, das gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Online-Plattformen unabhängig von ihrer Größe schaffen soll und das Daten-Governance-Gesetz, das darauf abzielt, die Weiterverwendung öffentlich geschützter Daten zu regeln. 2023 wurde die Datenverordnung für den fairen Zugang zu der Nutzung von Daten verabschiedet. 2024 folgten die Verordnung über die Transparenz und das Targeting politischer Werbung, die der Online-Informationsmanipulation und der Einflussnahme aus dem Ausland auf Wahlen sowie das KI-Gesetz, auch 2024. Das KI-Gesetz möchte einen verantwortungsvollen Umgang mit künstlicher Intelligenz sicherstellen. Die neueste Regulierung Zur Gestaltung der digitalen Zukunft Europas ist das Europäische Medienfreiheitsgesetz zum Schutz der Medienfreiheit und des Pluralismus, ebenfalls aus dem Jahr 2024. Diese nur skizzenhafte Darstellung diverser EU-Richtlinien und Verordnungen im Zusammenhang mit Internetregulierung macht eines deutlich. Die EU zielt darauf ab, die Rechte der Bürger gegenüber Technologieunternehmen zu stärken. Dabei soll jedoch nicht die Meinungsfreiheit des Einzelnen absolut geschützt werden, sondern ein Ausgleich, eine Balance geschaffen werden zwischen dem Recht auf freie Meinungsäußerung und einer Reihe anderer Menschenrechte, darunter die Menschenwürde und das Recht auf Privatsphäre. Also es ist immer eine Balance, die die EU hinbekommen möchte. Das rechteorientierte Regulierungsmodell der EU betont auch, dass die digitale Transformation fest in der Rechtsstaatlichkeit und der demokratischen Regierungsführung verankert sein muss. Von all diesen Gesetzen möchte ich Ihnen heute ein Gesetz in detaillierter Form vorstellen. Als Eckpfeiler für die Gestaltung der digitalen Zukunft Europas wurde der bereits kurz erwähnte Digital Services Act konzipiert. Der DSA, der am 16. November 2022 in Kraft trat und ab Februar letzten Jahres Anwendung findet, zielt darauf ab, Online-Regulierungen in der EU zu harmonisieren, indem rechtswidrige Online-Inhalte, insbesondere Hate Speech, Desinformation und andere anstößige Inhalte, in der gesamten EU in einer Weise bekämpft werden, die mit den europäischen Grundrechten vereinbar sind. Als Verordnung gilt dieser DSA unmittelbar in allen 27 EU-Mitgliedsländern. Er gilt unmittelbar. Sie brauchen kein eigenes Gesetz in Deutschland, in Frankreich, in Rumänien, in Österreich. Diese Verordnung gilt direkt unmittelbar. Harmonisierung der Vorschriften. Er überträgt die Hauptverantwortung für den Umgang mit rechtswidrigen Online-Inhalten privaten digitalen Diensten, die den Verbraucherinnen und Verbrauchern Waren, Dienstleistungen oder Inhalte im Binnenmarkt vermitteln, unabhängig von ihrem Niederlassungsort oder ihrem Sitz, sofern sie die Dienste in der Europäischen Union anbieten. Der DSA führt dabei einen sogenannten Notice-and-Action-Mechanismus ein, der digitale Plattformen dazu verpflichtet, ein zugängliches, verbraucherfreundliches, benutzerfreundliches Verfahren bereitzustellen, mit dem sich Nutzer und Nutzerinnen über rechtswidrige Online-Inhalte beschweren können. Rechtswidrige Inhalte müssen nach Überprüfung schnell und effizient entfernt werden. Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften über Sanktionen, die bei Zuwiderhandeln der Anbieter gegen den DSA zu verhängen sind. Diese können bis zu 6% des weltweiten Jahresumsatzes des betreffenden digitalen Diensteanbieters im vorausgegangenen Geschäftsjahr beitragen. Also es kann richtig viel Geld kosten, wenn man sich als digitaler Dienst dem DSA nicht unterwirft und diverse Dinge nicht löscht oder sperrt. Ein zentraler Aspekt des Digital Services Act ist dabei der Begriff des rechtswidrigen Inhalts. Was ist ein rechtswidriger Inhalt? Das Gesetz definiert es, der DSA definiert es. Ich zitiere: Ein rechtswidriger Inhalt, das ist jede Information, die nicht mit dem Unionsrecht oder dem Recht eines Mitgliedstaates, das mit dem Unionsrecht im Einklang steht, vereinbar ist, unabhängig vom genauen Gegenstand oder der Art dieses Rechts. Der DSA enthält keine genuine Definition von rechtswidrigem Inhalt. Wir wissen immer noch nicht, was ist ein rechtswidriger Inhalt. Er verweist nur auf das geltende Recht der jeweiligen 27 EU-Mitgliedstaaten. Durch diese Verweisung ist also überhaupt nicht klar, was unter dem Begriff rechtswidrigen Inhalt zu verstehen ist. Insbesondere, wenn es sich um Inhalte handelt, die als sogenanntes Hate Speech klassifiziert werden können. Was ist Hate Speech? Wann ist eine Äußerung Hate Speech? Hate Speech ist ein komplexes Phänomen. Es gibt bislang noch keine verbindliche internationale Definition von Hate Speech. Das Fehlen einer rechtlichen Definition ist vor allem auf die Schwierigkeit der Abgrenzung zwischen der zu schützenden Meinungsäußerungsfreiheit, Free Speech, und denjenigen Äußerungen, die unter strafbarem Hate Speech fallen, zurückzuführen. Hier besteht ein Spannungsverhältnis zwischen der Meinungsäußerungsfreiheit und dem Schutz vor Hate Speech. In Europa ist die Meinungsfreiheit durch Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention geschützt. Artikel 10 sagt, jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht ist jedoch nicht absolut. Derselbe Artikel, Artikel 10, lässt Einschränkungen zu, die gesetzlich vorgesehen sind, also Einschränkung auf der Basis eines Gesetzes und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind, beispielsweise aus Gründen der nationalen Sicherheit oder des Ansehens. Hate Speech fallen prima facie nicht in den Schutzbereich von Artikel 10. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat jedoch in zahlreichen Entscheidungen festgestellt, dass Artikel 10 nicht nur Äußerungen schützt, die positiv wahrgenommen werden, nicht nur freundliche Meinungen. Eine freundliche Meinung braucht vielleicht auch keinen Schutz von Artikel 10. Sondern auch solche Äußerungen, die beleidigen, Äußerungen, die schockieren, Äußerungen, die verstören. Denn diese Äußerungen brauchen Schutz. Gleichzeitig hat derselbe Gerichtshof eine umfangreiche, widersprüchliche Rechtsprechung entwickelt, die Einschränkungen von Hate Speech zulässt, die die Frage aufwirft, inwieweit beleidigende, schockierende und verstörende Äußerungen tatsächlich in den Schutzbereich von Artikel 10 fallen. Allein diese kontroverse Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zeigt die Spannungen zwischen Hate Speech und Meinungsfreiheit. Die Frage, wo die Meinungsfreiheit endet und wo Hate Speech beginnt, ist im Zeitalter der sozialen Medien zu einem brennenden Thema geworden. Beschwerden über rechtswidrige Inhalte können nach dem DSA von Einzelpersonen, also von uns allen, wenn sie etwas im Internet sehen, das ihnen missfällt, weil es sie persönlich betrifft, können sie sich beschweren oder auch von Unternehmen kommen. Unabhängig von der Quelle verlangt der DSA von den Plattformen, dass sie rechtzeitig, sorgfältig, nicht willkürlich und objektiv reagieren auf diese Beschwerden und dass sie über ihre Entscheidungen und mögliche Rechtsbehelfe informieren. Schließlich können Meldungen über rechtswidrige Inhalte auch von sogenannten vertrauenswürdigen Hinweisgebern eingereicht werden. Trusted Flaggers nennt man das. Solche Meldungen sind von den Plattformen vorrangig und beschleunigt zu bearbeiten. Der Status eines vertrauenswürdigen Hinweisgebers wird im Rahmen des DSA an öffentliche oder private Einrichtungen, nicht an Privatpersonen, nicht an Einzelpersonen, sondern an Einrichtungen vergeben, die über ein bestimmtes Fachwissen verfügen und Kompetenz im Umgang mit rechtswidrigen Inhalten verfügen. Zum Beispiel Europol ist ein solcher Trusted Flagger. Wenn Europol, Google sagt, dieser Inhalt, der verstößt gegen die Meinungsfreiheit oder der ist verletzend, dann hat Google das zu entfernen. Zu prüfen natürlich zuerst und dann gegebenenfalls zu entfernen. Beschwerden von vertrauenswürdigen Hinweisgebern sollen aufgrund ihres Fachwissens mit weniger Aufwand und daher schneller bearbeitet werden können als die von anderen Nutzern und Nutzerinnen eingereichten Beschwerden. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer kann jedoch unter anderem je nach Art der rechtswidrigen Inhalte, der Qualität der Meldungen und den für die Einreichung solcher Meldungen geltenden technischen Verfahren variieren. Ein Schlüsselelement dieses Notice and Action Modells ist schließlich Artikel 9 des Digital Services Acts, der die Plattformen verpflichtet, den Anordnungen der EU-Mitgliedstaaten nachzukommen und gegen bestimmte rechtswidrige Online-Inhalte vorzugehen. Ein Staat kann also eine Anordnung erteilen. Ungarn könnte eine Anordnung erteilen, Google, und sagen, diesen Inhalt entfernen. Nach Artikel 9 DSA. Darin ist eine Gefahr der Privatisierung staatlicher Zensur zu sehen. Ich möchte nun den Vorreiter des Digital Services Acts präsentieren. Das ist nämlich ein deutsches Gesetz, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das am 1. Oktober 2017 in Kraft trat. Ziel des Gesetzes war es, die Bekämpfung von Hasskriminalität anzugehen, strafbare Falschnachrichten zu bekämpfen und anderen strafbaren Inhalten auf den Plattformen sozialer Netzwerke einen Schlussstrich zu ziehen. Deutschland war das erste Land weltweit, das ein solches Gesetz eingeführt hat. Es gab so ein Gesetz nicht. Nirgends auf dieser Welt. Und Deutschland hat gesagt, nein, wir müssen was machen gegen Hate Speech, Fake News, Desinformation und anderen strafbaren Inhalten. Das Internet muss sicherer für uns alle werden. Mit einem Notice and Takedown, also Sie sehen, der DSA sagt Notice and Action und der Vorreiter sagte Notice and Takedown, Mit einem Notice-and-Take-Down-Ansatz verpflichtete das NetzDG Anbieter sozialer Netzwerke mit mehr als 2 Millionen im Inland registrierten Nutzer und Nutzerinnen, rechtswidrige Online-Inhalte innerhalb vorgeschriebener Fristen von 24 Stunden bis hin zu 7 Tagen nach eingegangener Beschwerde zu löschen oder zu sperren. 24 Stunden, wenn der Inhalt offensichtlich rechtswidrig war. Was unter einem rechtswidrigen Inhalt zu verstehen ist, listete das NetzDG auf. Es war also nicht so vage, wie der DSA es heute ist, sondern es gab eine Liste mit Straftatbeständen und dann hieß es, wenn dieser Online-Inhalt diesen Straftatbestand erfüllt, dann ist er zu löschen. Wenn sich jemand beschwert, weil er sagt, dieser Inhalt ist Volksverhetzung, dann muss man das ganz schnell prüfen und entscheiden und dann löschen oder sperren. Also es war eindeutiger, weil eine Liste da stand von Paragraphen aus dem Strafgesetzbuch und wenn dieser Tatbestand erfüllt war, was auch nicht einfach festzustellen ist, dann wusste man jedenfalls dann, wenn ich Plattformbetreiber bin, dann muss ich schnell agieren. Hierunter fielen beispielsweise Online-Inhalte, die den Tatbestand der Volksverhetzung oder Gewaltdarstellung erfüllten, aber auch Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung fielen unter den Begriff des rechtswidrigen Inhalts. Digitale Plattformen waren verpflichtet, Beschwerdeführer über ihre Entscheidungen und Begründungen zu informieren und auf etwaige Rechtsmittel hinzuweisen. Plattformen waren außerdem verpflichtet, auf ihren Websites und im Bundesanzeiger über ihre Maßnahmen zur Inhaltsmoderation zu berichten. Insbesondere waren die Plattformen verpflichtet, potenziell strafbare Inhalte einschließlich der IP-Adressen an das Bundeskriminalamt weiterzugeben. Die Nutzer und Nutzerinnen wurden frühestens 4 Wochen nach der Übermittlung dieser Daten berichtigt. Es kann also sein, dass Online-Plattformen ihre Daten, ihren Computer, ihre IP-Adresse weitergegeben haben an das Bundeskriminalamt und sie wissen gar nichts davon. 4 Wochen später, manchmal konnte man das sogar noch ein bisschen später hinausverzögern, wurden sie erst benachrichtigt, dass das passiert ist. Die Geldbußen für Verstöße gegen das NetzDG, gegen die Plattformen, waren hart. Bei systematischer Nichteinhaltung drohten Geldbußen bis zu 50 Millionen Euro für Unternehmen und bis zu 5 Millionen Euro für die Unternehmensvertreter. Durch den enormen Zeitdruck, die schier endlose Masse an digitalen Inhalten, allein auf YouTube, werden pro Minute 500 Stunden Material hochgeladen. In jeder Minute 500 Stunden Material. Sowie die Drohung mit empfindlichen Geldbußen wurden Plattformen zu Zensoren wider Willen gemacht. Da sich die Rechtswidrigkeit von Inhalten in der Regel weder leicht feststellen lässt, noch offensichtlich ist, blieb den Plattformen im Zweifel letztlich nur die quasi prüfungslose Entfernung solcher Inhalte. Dafür setzte das NetzDG entsprechende Anreize. Es kam zu einem sogenannten Overblocking, zu einem Overfiltering, der Löschung und Sperrung auch von rechtmäßigen Inhalten. Da wurde nicht lange gezögert. Sie haben da nicht stundenlang Zeit, drüber nachzudenken. Bevor Sie was bezahlen, löschen Sie das. Das NetzDG wurde von Anfang an sehr kontrovers diskutiert. Es löste Besorgnis über seine Auswirkungen auf Grund- und Menschenrechte aus, insbesondere die Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit. Mit dem Inkrafttreten des europäischen DSA wurde das deutsche NetzDG nun abgelöst. Warum ist es dennoch wichtig? Warum erzähle ich Ihnen das? Weil das NetzDG zu einem Exportschlager geworden ist. Auch wenn das NetzDG in Deutschland mit dem Inkrafttreten des DSA abgelöst wurde, breitet sich die deutsche Regulierungsform, dieses deutsche Regulierungsmodell oder Ansatz des Notice and Takedown weltweit weiter aus. Innerhalb kürzester Zeit nach seinem Inkrafttreten am 1. Oktober 2017 wurde es zu einem Exportschlager. 25 Länder, darunter Kenia, die Philippinen, Malaysia, Vietnam, Indien, Singapur, Venezuela, Honduras, Russland, Belarus, Australien, Äthiopien, Pakistan, Brasilien und die Türkei sowie die EU haben in Anlehnung an das deutsche NetzDG ihrerseits Gesetze erlassen, um Hate Speech sowie Hetze und Fake News im Internet zu bekämpfen. Soziale Netzwerke werden dazu aufgefordert, innerhalb kurzer Fristen problematische bzw. unerwünschte Inhalte, die auf ihren Plattformen gepostet werden, zu löschen oder zu sperren. Was dabei unter einem unerwünschten Inhalt fällt, hat jedes Land für sich festgelegt. In Kenia, um ein Beispiel zu nennen, fallen nicht nur Hate Speech, ethnische Verunglimpfung oder Aufstachelung zu Gewalt darunter, sondern auch nicht näher erläuterte, unerwünschte politische Inhalte. In Indonesien fällt Blasphemie darunter, in Kambodscha Aufstachelung zur Anarchie und in der Türkei die Verletzung der Privatsphäre und der persönlichen Rechte. Kommen die digitalen Vermittler ihren Pflichten zur Löschung oder Sperrung nicht nach, werden sie mit empfindlichen Geldbußen belegt. Diese wenigen Beispiele machen deutlich, dass in einem solchen Gesetzeskonzept die Gefährdung der Meinungsfreiheit, der unabhängigen Medien, die Gefährdung einer lebendigen Zivilgesellschaft und eines politischen Pluralismus, mithin die Gefährdung der Demokratie, strukturell angelegt ist. Etliche dieser 25 Staaten sind defekte Demokratien oder autoritäre Staaten, in denen Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit nicht in gleichem Maße gewährleistet wird wie in Deutschland. Das NetzDG hat sich damit unbeabsichtigt zu einer Matrix für eine weltweite Internetzensur entwickelt. Kommen wir zu einem weiteren Regulierungsmodell. Gehen wir in die USA. Im Einklang mit dem amerikanischen Freiheitsverständnis ist in den USA die Marktselbstregulierung, Market Self-Regulation, der dominante Regulierungsansatz. Marktselbstregulierung bedeutet, ganz einfach gesagt, die Regulierung dem privaten Markt zu überlassen. Hier den digitalen Plattformen und ihren Nutzungsbedingungen. Der digitale Markt soll es privat machen, unter sich. Dieses Modell stellt einen grundlegend anderen Regulierungsansatz dar und verdeutlicht eine unterschiedliche Auffassung über die verfassungsmäßige Rolle der Meinungsfreiheit in demokratischen Staaten. Dieser marktorientierte Ansatz in den USA konzentriert sich primär auf den Schutz der Meinungsfreiheit und den Schutz eines freien Internets. Free Speech ist durch den ersten Verfassungszusatz, First Amendment, geschützt. Demnach darf der Kongress keine Gesetze erlassen, die die Meinungsfreiheit einschränken. Der Schutz der Meinungsfreiheit ist in den Vereinigten Staaten sehr viel weiter gefasst als in Europa und schließt Hate Speech eindeutig mit ein. Doch selbst in den USA ist die Meinungsfreiheit nicht absolut. Kampfparolen, Verleumdung oder Kinderpornografie, Betrug und Aufrufe zu unmittelbar bevorstehenden rechtswidrigen Handlungen sind vom Schutz ausgeschlossen. Hervorzuheben ist jedoch, dass vieles, was im europäischen Rechtsrahmen als anstößige Online-Inhalte gilt, in den Vereinigten Staaten verfassungsrechtlich geschützt ist. Die Selbstregulierung des digitalen Marktes ist durch zwei wesentliche Elemente charakterisiert. Erstens sind digitale Plattformen gemäß § 230 des Communications Decency Acts vor zivilrechtlicher Haftung für auf ihren Plattformen begangenen Rechtsverletzungen befreit. Sie haften nicht für Dinge, die dort online stehen. Diese Haftungsfreistellung liegt der Annahme zugrunde, dass Plattformen nicht als Herausgeber von Inhalten angesehen werden, wodurch sie von bestimmten rechtlichen Verpflichtungen befreit sind. Es sind nicht ihre Inhalte. Es sind unsere Inhalte, die wir da draufstellen. Sie sind keine Herausgeber. Diese Immunität, die sowohl das Handeln als auch das Unterlassen der Plattformen unterstützt, wird als wesentlich für das Wachstum und die Entfaltung von Online-Diensten angesehen. Zweites Merkmal. Sieht die US-Verfassung im ersten Zusatzartikel in diesem First Amendment einen erweiterten Schutz für anstößige Äußerungen einschließlich Hate Speech vor. Im Vergleich zum Notice-and-Action-Modell der EU werden Einschränkungen der Meinungsfreiheit im Rahmen der Market-Selbstregulierung oder Market-Self-Regulation durch eine Änderung der Inhaltsrichtlinien, durch eine Änderung der Nutzungsbestimmungen der digitalen Vermittler unternommen. Das amerikanische marktorientierte Modell zeigt ein kompromissloses Vertrauen in die Märkte und befürwortet eine begrenzte Rolle des Staates. Diese Sichtweise zufolge beeinträchtigt staatliche Intervention nicht nur das effiziente Funktionieren der Märkte, sondern untergräbt auch die individuelle Freiheit. Die Minimierung staatlicher Eingriffe wird als wesentlicher Faktor für eine lebendige, demokratische Gesellschaft angesehen, die sich durch freie Meinungsäußerung und die Einbindung unterschiedlichster Stimmen und Meinungen in das gesellschaftliche Leben auszeichnet. Aus dieser Perspektive wird vom Staat nur erwartet, dass er zum Schutz der nationalen Sicherheit eingreift, beispielsweise im Bereich der Cyberkriminalität, wo die US-Regierung gemeinsam mit Technologieunternehmen eine wichtige Rolle spielt. Ein drittes Regulierungsmodell hat sich herausgetan. Das staatsorientierte Regierungsmodell Chinas. China ist heute zum dritten digitalen Imperium herangewachsen. Die chinesische Regierung strebt danach, sich zur weltweit führenden Technologiemacht zu entwickeln. Gleichzeitig jedoch ist soziale Stabilität des Landes und die Kontrolle über die Kommunikation ihrer Bürger aufrechtzuerhalten. Wie die USA hat auch China enorme Erfolge bei der Förderung technologischer Innovationen erzielt, wodurch führende Technologieunternehmen wie Huawei, Tencent, Alibaba, ByteDance entstehen konnten. TikTok gehört zu ByteDance. Neben diesem wirtschaftlichen Ziel konzentriert sich die Regierung darauf, den politischen Einfluss der Kommunistischen Partei Chinas zu festigen, indem sie das Internet als Instrument zur Kontrolle, Instrument der Überwachung und der Propaganda einsetzt. Um dieses Ziel zu erreichen, nutzt die Kommunistische Partei die Macht ihrer privaten Technologieunternehmen. Als Gegenleistung für die anfänglich laxe Regulierung, die ihnen zu Wachstum und viel Erfolg verhalf, fungieren chinesische Technologieunternehmen nun als Stellvertreter der Kommunistischen Partei und übernehmen die Überwachungs- und Kontrollfunktion des Staates gegenüber ihren Nutzern. Sie haben ja die Macht. Sie machen das ja mit den Algorithmen. Die Nichteinhaltung staatlicher Vorschriften würde mit erheblichen Sanktionen bis hin zur Schließung der jeweiligen Technologieunternehmen einhergehen. Auf diese Weise ist ein privates Zensurregime im digitalen Raum entstanden. Das prägende Merkmal des staatlich orientierten Regulierungsmodells Chinas ist Command and Control. Hierfür wurde eine sogenannte Great Firewall eingeführt, die aus einer Reihe von gesetzlicher Vorschriften und neuen Technologien besteht, die darauf abzielt, den Zugang chinesischer Internetnutzer zu bestimmten schädlichen Informationen zu beschränken. Was unter schädlicher Information fällt, bestimmt die chinesische Kommunistische Partei. Den Zugang zu ausgewählten Websites zu blockieren und Inhalte zu zensieren, die die chinesische Regierung als unerwünscht erachtet. Eine Reihe von Vorschriften bestimmen darüber hinaus, welche Inhalte Websites und Plattformen überhaupt hosten dürfen. Sie festigen eine Kultur der Selbstzensur von Plattformen und heben die Anonymität der Online-Nutzer auf. Darüber hinaus bleiben viele ausländische Websites wie Amnesty International, New York Times, die Plattform X, unerreichbar für Menschen, die in China sind. Sie haben einfach keinen Zugriff darauf. Sie können das gar nicht öffnen. Diese Kontrolle der Online-Kommunikation der Bürger und die Gestaltung der Online-Kommunikation durch staatliche Propaganda sind wesentliche Elemente des umfassenden Zensur- und Überwachungssystems in China. Mit seinem staatlich orientierten Regulierungsmodell hat China der Welt gezeigt, dass Freiheit nicht im Wesen des Internets liegt, sondern vielmehr den politischen Entscheidungen derjenigen unterliegt, die die Macht haben, diese Freiheit einzuschränken. Diese drei Regulierungsmodelle kämpfen jetzt weltweit um Einfluss. Sie wollen andere Länder überzeugen, dass ihr Regulierungsmodell das Richtige ist, das Sicherste ist und versuchen so, andere Länder auf ihre Seite zu ziehen. Dabei gibt es nicht nur horizontale Kämpfe zwischen den jeweiligen Regulierungsansätzen, sondern auch vertikale Kämpfe zwischen dem Staat und den Technologieunternehmen. Denn die wollen ja eigentlich immer mächtiger werden. Die Regierung will denen natürlich die Macht irgendwie lassen. Sie brauchen sie ja, aber sie sollen nicht zu groß wachsen, zumindest nicht in China. Denn dann werden sie wiederum gefährlich. Also wir sehen hier unterschiedliche Kämpfe dieser digitalen Imperien jetzt auf horizontaler, aber auch auf vertikaler Ebene. Eine Schwierigkeit bei der Regulierung digitaler Plattformen ist die rasante Entwicklung der Technologien wie der künstlichen Intelligenz. Traditionelle Regulierungsmodelle können Schwierigkeiten haben, mit diesem Tempo Schritt zu halten. Und es ist oft nicht möglich, Gesetze zu erlassen, die flexibel genug sind, um auf diese raschen Veränderungen im Bereich der Technologien überhaupt zu reagieren. Darüber hinaus führt Internetregulierung zu sehr vielen rechtlichen Spannungen. Eine der größten ist die Bekämpfung problematischer Online-Inhalte bei gleichzeitigem Schutz der Grund- und Menschenrechte, insbesondere der Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit ist international durch Artikel 19 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte geschützt, durch Artikel 10, wie wir vorhin gehört haben, der Europäischen Menschenrechtskonvention und hier in Deutschland durch Artikel 5 des Grundgesetzes. Danach hat jeder Mensch das Recht auf ungehinderte Meinungsfreiheit. Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen, Informationen und Gedankengut jeder Art in Wort, Schrift oder Druck durch Kunstwerke oder andere Mittel eigener Wahl sich zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben. Das Recht auf Meinungsfreiheit gilt offline genauso wie online. In den Schutzbereich der Meinungsfreiheit hier fallen Meinungen. Das heißt, durch das Element der Stellungnahme und des Dafürhaltens geprägte Äußerungen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob sie als wahr oder unwahr gelten oder sich erwiesen haben, ob sie begründet sind oder ob sie grundlos sind, ob sie emotional sind oder rational, ob sie wertvoll sind oder wertlos, gefährlich oder harmlos. Scharfe, übersteigerte, polemische, verletzend formulierte und schädliche Aussagen fallen ebenso wie hasserfüllte Aussagen unter den Begriff der Meinungsfreiheit. Und damit auch zunächst mal unter den Schutzbereich der Meinungsfreiheit. Aber das Recht auf Meinungsfreiheit, wie ich schon erwähnt habe, ist nicht vorbehaltlos gewährleistet. Bestimmte gesetzliche vorgesehene Einschränkungen, die erforderlich sind für die Achtung der Rechte oder des Rufs anderer oder für den Schutz der nationalen Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung, sind möglich. Eine europäische Verordnung wie der DSA kann Einschränkungen zur Meinungsfreiheit enthalten. Diese dort enthaltenen Einschränkungen sind jedoch für den Nutzer und Nutzerin, für uns alle, weder hinreichend klar noch in irgendeiner Weise vorhersehbar für uns. Die EU überträgt hier privaten, digitalen Vermittlern, die ausschließlich wirtschaftliche Interessen verfolgen, die Entscheidungshoheit über Zensurmaßnahmen und schafft dadurch ein privates Meinungswächtertum. Wir überlassen es privaten Unternehmen zu entscheiden, ob ein Inhalt gelöscht wird oder nicht. Private sehen sich in die Pflicht, unter Anordnung hoher Geldbußen und kurzer Fristen darüber zu entscheiden, ob Online-Inhalte einen Straftatbestand erfüllen oder nicht. Und ob sie diese löschen oder sperren. Innerhalb kurzer Reaktionsfristen müssen sie eine Abwägung zwischen kontroversen Inhalten und dem Schutz der Meinungsfreiheit vornehmen. Und das ohne vorherige Anhörung der Nutzer und Nutzerin und ohne richterliche Kontrolle. Digitale Dienstanbieter werden auf diese Weise in die Rolle einer privaten Paralleljustiz gedrängt. Getrieben von wirtschaftlichen Interessen kommt es zunehmend zu einem Overfiltering, zu einem Overblocking von Online-Inhalten. Darin ist eine konkrete Gefährdung der Meinungsfreiheit zu sehen. Darüber hinaus richtet sich der Fokus dieser Online-Regulierungen fast ausschließlich auf die Einschränkung problematischer Online-Inhalte. Die immer weiter an Fahrt aufnehmenden Phänomene der Massenüberwachung und der privaten staatlichen Zensur, und das nicht nur im staatsorientierten chinesischen Modell, werden dagegen völlig unberücksichtigt gelassen. Darüber spricht fast keiner. Durch eine solche Überwachung, Kontrolle und Zensur ist das Internet jedoch immer häufiger auch Schauplatz weniger auffälliger struktureller Bedrohungen unserer Demokratie geworden. In der Gesamtschau stellen diese Entwicklungen eine Bedrohung für die Grundfreiheiten dar, insbesondere für das Recht auf freie Meinungsäußerung und versetzen soziale Medien wider Willen in die Rolle mächtiger Gatekeeper an der Schwelle der Menschenrechte. Das Internet bietet als globale Kommunikationsplattform eine einzigartige Möglichkeit, überall und augenblicklich mit Millionen von Menschen aus der ganzen Welt in Verbindung zu treten und Aufmerksamkeit zu generieren. Lokal ist global. Davon profitiert auch der Einsatz von Menschenrechten. Die große Mehrheit der Menschen nutzt das Internet für rechtmäßige Zwecke. Jedoch gibt es auch menschenrechtsfeindliche Äußerungen und Gruppierungen, Personen, die Hate Speech, Drohungen, gewalttätige, grausame, schädliche oder gefährliche Inhalte, Aufrufe zu Gewalt und Fake News und Desinformation über das Internet verbreiten. Der digitale Raum ist aber kein rechts- und straffreier Raum. Was außerhalb des Internets verboten ist und strafbar ist, ist auch im Internet verboten und strafbar. Rechtswidrigen Inhalten gilt es entschlossen, gleichzeitig aber auch adäquat entgegenzutreten. Digitale Diensteanbieter waren bereits vor Erlass des DSA und vieler anderer europäischer Verordnungen, die wir gesehen haben, verpflichtet, rechtswidrige Inhalte ab Kenntnis unverzüglich zu entfernen. Der DSA überträgt nun die Rechtsdurchsetzung größtenteils privaten, profitorientierten Unternehmen. Dadurch entziehen sich europäische Staaten ihrer Verantwortung und nehmen massive Einschränkungen der Meinungsfreiheit, aber auch der Berufsfreiheit von den Unternehmen selbst in Kauf. Doch gerade in einem Bereich, in dem die genaue Grenzziehung zwischen erlaubter und verbotener Äußerung unklar ist und eine sorgfältige Abwägung verfassungsrechtlicher Interessen geboten ist, sollte die rechtliche Bewertung nicht durch private, profitorientierte Unternehmen erfolgen, sondern durch Gerichte und damit dem Rechtsstaat vorbehalten bleiben. Overblocking, Overfiltering gehen zulasten der Meinungsfreiheit. Abschließend ist festzuhalten, dass es den herkömmlichen Regulierungsansätzen daher nicht möglich war, das Internet menschengerecht zu regulieren. Es gibt keine funktionierende Gesamtstrategie. Die eigentlichen Ursachen, die Triebkräfte von Cybergewalt im Allgemeinen oder von Hate Speech im Besonderen sind noch immer unklar. Cybergewalt und Hate Speech sind aus meiner Sicht nur Symptome eines viel größeren gesellschaftlichen Problems, was wir haben, das vor allem auf die profitorientierten Geschäftsmodelle von Technologieunternehmen zurückzuführen ist. Zunächst muss das Problem identifiziert und analysiert werden, bevor weiterhin immer wieder nur die Symptome mit weiteren Gesetzen, mit weiteren Verordnungen und unzureichend behandelt werden. Strafverfolgung und letztlich Überwachung und Zensur darf nicht in private Hände verlagert werden. Allein die Bekämpfung von Symptomen, durch beispielsweise das Löschen von rechtswidrigen Inhalten durch digitale Plattformen, wird bei den Verfassern und Verfasserinnen dieser Inhalte nur selten zu einer Einsicht führen, dass sie etwas Falsches gemacht haben. Wichtiger wären, Faktenchecks zu etablieren und Rede mit weiterer Rede, Rede mit Gegenrede und aktivem Widerspruch zu begegnen. Schwierige und kontroverse Debatten müssen durch Dialog und Diskussion gelöst werden. Gleichzeitig muss man die Ursachen des gesellschaftlichen Problems angehen und mit Hilfe von frühzeitiger Erziehung zu Toleranz und Gleichberechtigung ein Klima des Respektes füreinander schaffen. Am Anfang dachte man, das Internet sei ein Raum der Freundlichkeit. Als das Internet gedacht wurde, vor sehr vielen Jahren, hat man gedacht, man ist frei, aber man behandelt sich freundlich. Das war der ursprüngliche Gedanke, frei, aber freundlich, nicht beleidigend, hasserfüllt. Dialog und Diskussion sind wichtiger denn je. Die Medienbildung in den Schulen muss weiter verstärkt werden. Jungen Menschen muss ein reflektierter Umgang mit Medien, mit der Medienlandschaft gezeigt werden. Das Verstehen und Bewerten von Mediengestaltung, das Erkennen von Falschinformationen, wie sehe ich, dass etwas falsch ist, dass etwas fake ist, muss den jungen Menschen beigebracht werden, von klein auf. Und das Durchschauen von manipulativen Inhalten muss so früh wie möglich in den schulischen Alltag integriert werden. Es wird Zeit, eine komplett neue Medienregulierung einzuführen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ein Appell der Strafrechtlerin Johanna Rinciano. Das war der Hörsaal von Deutschlandfunk Nova für euch. Diesmal mit einem Vortrag über die Probleme bei der Regulierung des Internets. Mehr Infos zum Thema und zur Rednerin findet ihr in den Shownotes und auf deutschlandfunknova.de. Und da ist auch ein Artikel von Johanna Rinciano dazu verlinkt. Ich bin Katrin Ohlendorf, ich sage ciao und bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.